Super. Komm, lass uns mal ganz kurz uns ausrichten. Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass dein Brot jeden Sonntag frisch ist. Danke, dass es direkt aus der Bäckerei des Himmels kommt. Danke, dass wir diesen Duft schon riechen von frischem Brot. Danke, dass es nichts Köstlicheres gibt als frisches Brot. Vater, wir wollen kein hartes, steiniges Brot. Wir wollen kein mumifiziertes Brot. Wir wollen frisches Brot. Wir haben Hunger und Durst nach dem frischen Wasser, nach dem frischen Brot. Und danke, dass du uns das jeden Sonntag austeilst, weil du uns so sehr liebst. Danke jetzt für jeden Zuhörer, auch im Internet, in den CDs, auch hier live. Danke, Herr, dass du mit jedem einen Plan hast. Danke, dass du jeden abholst, wo er ist. Danke, dass du ein guter Gott bist mit guten Gedanken. Vater, wir lieben dich, wir preisen dich und wir sagen dir Danke aus der Tiefe unseres Herzens, auch heute Morgen. Danke, Jesus, dass du uns zu Überwindern gemacht hast. Wir überwinden weit im Geist, wir überwinden, wir sind Überwinder. Danke, Herr, Halleluja. Preis sei dir. Halleluja. Amen. Halleluja. Geht's uns gut? Leute, wir müssen uns manchmal in Erinnerung rufen, auch ich selber, wie gut's uns geht. Wir leben in einem wunderbaren Land. Wir haben frisches Wasser, wir haben Heizung, wir haben frische Klamotten. Wir haben gutes Essen. Wir haben Versorgung. Selbst wenn Leute nicht arbeiten, sind sie trotzdem versorgt. Das ist verrückt, aber es ist so. Ist das wahr? Uns geht's so, so gut. Und dann kommen diese Angriffe auf der Emotionsebene, auf der Emotionsschiene. Und es geht mir oft auch so, wo so Unzufriedenheit kommt, wo man nur auf das schaut, was man nicht hat, anstatt das zu genießen, was man hat. Wenn man in einer schönen Mietwohnung wohnt, dann denkt man, wenn ich nur ein eigenes Haus hätte. Ja, wenn man einen Golf fährt, denkt man, wenn ich nur einen Daimler hätte. Wenn deine Frau kurze Haare hat, denkst du, wenn sie nur lange Locken hätte. Und so geht es den ganzen Tag. Der Teufel beschäftigt uns ständig. Wenn du zwei Mädchen hast, sagt der Teufel, wenn du nur zwei Jungs hättest. Es geht ständig so. Anstatt, dass wir auf das schauen, was wir haben, dankbar sind und den Herrn loben und preisen und sagen, danke Herr für das Gute, was wir haben. Wenn wir uns den Finger einklemmen, regen wir uns den ganzen Tag auf über den Finger, weil der wehtut. Wir sagen aber nicht, danke Herr, ich habe noch 9 andere Finger, die nicht wehtun. Nein, der eine Finger dominiert den ganzen Tag. Und so ist es mit allem, was der Teufel tut. Er versucht, uns rauszubringen. Bärbel und ich, wir sprechen uns ja nicht ab, welche Lieder sie raussucht. Das macht sie ganz selbstständig und ganz alleine. Und heute habe ich gedacht, ist so ein sanfter Geist da. Nicht so fetzige Lobpreislieder wie sonst, aber das ist okay. Alles hat seine Berechtigung. Und in vielen Liedern, wo wir gesungen haben, ist mir aufgefallen, wir singen über die Güte Gottes. Wisst ihr, und ihr seid geliebt, wisst ihr das? Wenn du Kind Gottes bist, wenn du errettet bist, steht dein Name im Buch des Lebens. Das ist das Wichtigste, Wichtigste, Wichtigste von deinem ganzen Leben, von deiner ganzen Existenz, dass du zu Christus kommst, deine Sünden vergeben werden und er dein Name ins Buch des Lebens schreibt, mit der Tinte seines Blutes. Vergeben. Leute, alles andere ist wurscht. Diese Welt, die baut, fahr mal durch Neubaugebiete, die Leute bauen, als gäbe es kein Morgen mehr. Und wenn das Neubaugebiet fertig ist, dann siehst du Marmorgärten und dann Springbrunnen und irgendwelche Statuen und ein neuer Zaun, dass der Nachbar nicht rüber kann. Und dann kommt noch Sichtschutz in den Zaun, dass der Nachbar auch nicht rüberschauen kann. Das Einzige, was immer offen ist, ist der Weg zur Garage, damit er den neuen Daimler sieht oder den BMW oder den Audi oder keine Ahnung was. Damit er dreimal am Tag, wenn er rausgeht, sich sagt, wie macht er das? Wie geht das? Neues Haus, neues Auto, neues Boot, neue Frau, neue Kinder. Wie macht er das? Und der Neid kommt hoch und das Herzlein. Im Schwabenland ist das vielleicht noch ein bisschen mehr wie im Badische, aber auch da ist es vorhanden. Und ich habe heute Morgen so gespürt, wie der Heilige Geist sagt, Thomas, sei dankbar für das, was du hast. Und ich habe gedankt den ganzen Morgen schon dem Herrn, einfach für das, was ich habe. Und das ist manchmal so wichtig, weil ich merke, es verändert mich. Es verändert nicht Gott, der bleibt der gleiche, aber es verändert mich. Dankbarkeit ist so was Wichtiges. Und letzte Woche haben wir gelernt, dass wir im Glauben stehen müssen, aus Hebräer 11, Vers 1, dass der Glaube die feste Substanz ist auf das, was man nicht sieht und trotzdem hofft und glaubt. Gott ist. Die, die zu ihm kommen, müssen glauben, dass er ist, obwohl wir ihn nicht sehen. Die, die an ihn glauben, wissen, es gibt ihn, er existiert, obwohl wir ihn nicht sehen. Und das ist so wichtig, dass unser Glaube total überzeugt ist von Gott und seiner Güte. Leute, in dieser Welt gibt es so viele Dinge, die die Menschen heilig nennen. Es gibt sogar heilige Kriege. Wie kann ein Krieg heilig sein? Noch nie gab es einen Krieg oder einen Streit in dieser Erde, wo Christus mit drin war. Hör mir gut zu. Es gab noch nie einen Krieg und noch nie einen Streit, wo Christus mit drin war. Christus hat sich noch nie auf eine Seite gestellt. Er steht nur am Kreuz mit offenen Armen, nicht so, du kommst du nicht rein, sondern so und sagt, kommt zu mir, da bin ich, ihr dürft beide Seiten dürfen kommen, aber Christus stellt sich nie auf eine Seite. Wie kann ein Krieg heilig sein? Was ist heilig? Wir müssen definieren, was ist heilig. Heilig ist rein und unschuldig. Wie kann ein Krieg rein und unschuldig sein? In keinem Krieg gibt es Reinheit und Unschuld. Da gibt es nur Schuld und das Schlimmste, was man sich vorstellen kann an menschlichen Gräueltaten, passiert im Krieg. Aber es gibt auch kleine Kriege in Familien, in Beziehungen, am Arbeitsplatz, in Städten, in Dörfern. Überall gibt es so Kleinkriege, wo Leute streiten und meistens geht es um Pillepalle. Ich werde nie den Moment vergessen. 2001, am 11. September, könnt ihr euch erinnern? Da habe ich in einer Firma gearbeitet als Lagerist und mein direkter Vorgesetzter, der hat mich 2 Jahre schikaniert, ständig schikaniert, Teile verschwinden lassen, dann habe ich die nicht gefunden, wir haben gearbeitet für Audi am Band. Eine Stunde, wo das bei uns die Teile nicht geliefert wurde, kostete nur Vertragsstrafe, ohne den Schaden, 100.000 Euro. Das heißt, wir waren just in time, dass man, wir hatten 2 Stunden Vorlauf, bis die Teile in der Audi waren. Das heißt, wenn ich 2 Stunden was suche, wer ist gut in Mathe? Der weiß, dass da das Band steht. Nee, dann wird's richtig teuer. Der Schaden für die Autos, die nicht produzieren. Versteht ihr, was von Druck ich hatte? Ich hatte einen Druck ohne Ende. Und dann bin ich in die Dauernachtschicht, weil ich gedacht habe, ich habe die Ruhe vor dem. Und die habe ich euch schon mal erzählt, wo er dann Teile verschwinden ließ. Und der Heilige Geist mir abends sagt, druck den Lagerbestand aus. Ich habe ihn ausgedruckt und dann stand das Band. Leute, da war Action. Dann hat mich der Werksleiter hochgerufen und hat gesagt, so, du kriegst sofort deine Kündigung. Habe ich gesagt, Moment, Moment, tief durchatmen, schauen Sie hier, lesen Sie sich das durch. Ja, da stehen ja die Teile, sage ich, ja, habe ich gestern Abend rausgedruckt. Da waren sie noch im Lager und plötzlich waren sie verschwunden. Das hat er gemacht, um mich zu schikanieren. Ich bin froh, dass ich Gott habe, du auch? Der uns vorwand. Und dann kam der 11. September und für 3 Monate war mein Vorgesetzter Lamm fromm. Ich weiß noch, am nächsten Tag, nach dem 11. September, bin ich in die Arbeit und er so, oh Gott, Thomas, was kommt denn jetzt, der 3. Weltkrieg? Was passiert denn jetzt? Was werden die Amis machen? Die werfen die Atombombe, 100%. 3 Monate war der Lamm fromm. Ich habe den nicht wiedererkannt. Ich musste jeden Tag 2 Stunden länger bleiben. Es war für mich der Horror. Vanessa war klein, ich bin morgens aus dem Haus. Vanessa schlief, ich kam abends heim, Vanessa schlief. Ich habe 1 Jahr lang nichts von meiner Tochter gehabt, außer am Wochenende. Es war für mich die Hölle, der ließ mich nicht gehen. Jeden Tag 2 Überstunden. Ich hätte ihn umbringen können, so einen Zahn habe ich gehabt. Und dann war der Lamm fromm, sag ich, kann ich heute heim? Ja, ja, geh ruhig heim. Oh, ja, ist ja alles vorbei. Und habe ich gedacht, Mann, der 11. September war klasse, in dem Bezug. Ja. Und kommt euch das bekannt vor, wo die Leute so verbittert sind, verbissen sind und alles schaffe, Häusle baue, mein Haus, mein Auto, mein Boot, alles ist so unheimlich wichtig in ihrem Leben. Bis sie Diagnose kriegen, Krankheit, war es noch 3 Monate, auf einmal sind sie ganz anders. Auf einmal darfst du ihr Auto fahren, auf einmal darfst du Dinge in ihrem Haus machen, die vorher unmöglich waren. Ja? Auf einmal merken sie, der Fokus von ihrem, was ihnen wichtig ist in ihrem Leben, ist komplett weg auf das, was wirklich wichtig ist. Und dann merken sie, so, jetzt ist meine Zeit zu Ende. Es geht zu Ende. Und ich habe einen Pastor gekannt vor 30 Jahren. Der hat mir das, pass auf, ich sagte genau das Jahr, 1996 hat er mir das erzählt. 1996, ich habe es nicht vergessen. Es gibt manche Dinge, die brennen sich wie so ein Tattoo oder wie ein Brandmal in mein Gedächtnis. Und er erzählte mir aus sich heraus, sagte, Thomas, ich habe mindestens jetzt die letzten 20 Jahre 100 Männer gedient, auf dem Sterbebett. Über 100 Männern. Aber mindestens 100, hat er gesagt. Und ich sag so, und jetzt? Sagt er, alle miteinander, vom ganz einfachen Handwerker bis zum Top-Manager haben mir dasselbe gesagt. Sagt, da war ein Manager dabei. Da sagte er, ich bin 20 Jahre jetzt gerannt für die Firma. 20 Jahre. Ich war bei keinem einzigen Geburtstag meiner Kinder da. Ich war bei keinem Weihnachten zu Hause. Ich war bei keinem Geburtstag meiner Frau. Und keinen Geburtstag von mir haben wir gefeiert in 20 Jahren. Ich habe nur für die Firma. Ich habe ein tolles Haus. Ich habe tolle Autos. Ich habe alles. Ich bin Jäger. Ich bin im Golfclub. Ich bin angesehen. Sagt, und jetzt hat der Arzt gesagt, noch 3 Monate, das war's. Und die sind alle gestorben. Und dann sagt er, hätte ich nur mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Glaubt ihr das? Dass das wichtig ist, wo wir unseren Fokus setzen und dass manche Menschen das erst merken, wenn es zu spät ist? Nach meiner Bundeswehrzeit, da habe ich in den letzten Tagen in Amerika habe ich ein Angebot gekriegt, habe es euch schon mal erzählt. Die Raffinerien bewachen in Saudi-Arabien, gab es damals $12.500 im Monat. 1996 war das, kurz bevor ich zurück bin von Amerika. $12.500 plus Provisionen, Spesen und so weiter. Und dann 3 Monate durcharbeiten, 1 Monat frei. Da habe ich zu Bärbe gesagt, du, wenn wir das machen, 2 Jahre, wir haben das fetteste Haus stehen. Und dann habe ich überlegt, 3 Monate ohne meine Frau in Saudi-Arabien, kein Fernsehen, gar nichts. Du wohnst in so einem Container neben der Raffinerie. Puh, da musst du hardcore sein. Und da habe ich gebetet. Und immer wenn ich keine Antwort habe, frage ich den Herrn. Und der Herr hat gesagt, entscheide dich, Thomas. Willst du die Scheidung oder das Geld? Habe ich gesagt, boah, ich verzichte auf das Geld. Ich wähle meine Frau. Das Geld wäre heute vielleicht weg, das Haus auch, wenn es dumm läuft. Meine Frau ist immer noch da. Halleluja. Gott sei Dank. Amen. Die Frage ist immer, was ist dir wichtig, wo setzt du deinen Fokus? Und der Teufel kommt immer mit einem super Angebot. Und wisst ihr noch, was der größte Feind vom Besten ist? Wer weiß noch? Das Gute. Der Teufel kommt immer mit dem Guten in dein Leben und sagt, greif zu, Thomas, weil du nicht warten willst auf das Beste. Gott hat das Beste für dich, den besten Ehemann, die beste Ehefrau. Wenn du das Gute heiratest, dann wird deine Ehe gut. Im besten Fall. Aber du hättest auch das Beste haben können, wenn du gewartet hättest. Das ist gegen niemanden Vorwurf. Manchmal hören wir solche Sachen erst, nachdem wir verheiratet sind. Was willst du tun? Scheidung oder Gnade? Was anders gibt's nicht, ja? Es war. Und ich bin mit Bärbel auch schon durch Krisen durch. Da war auch nicht immer alles Eierbobeier. Aber das gehört zum Leben dazu. Aber es ist so wichtig, jetzt, wo du jetzt Jesus kennst und in deinem Leben hast, dass du fragst, Jesus, was ist dran? Selbst jetzt kannst du fragen, Herr, soll ich mich scheiden lassen? Er wird dir klar sagen, ja oder nein. Dann lass dich scheiden, dann ist es gut. Oder du sagst, Herr, was ist dein Wille? Was ist dran? Sag's mir. Und er sagt, kämpfe um deinen Mann. Bete für deinen Mann. Segne ihn, lass ihn los, was auch immer. Ich möchte da niemand zu nahe treten, weil ich nicht in deiner Situation bin. Ich kann leicht reden, versteht ihr? Ich kann ja auch leicht predigen, aber du bist in deiner Situation. Und Gott liebt dich, er ist für dich, er möchte das Beste für dich. Am Arbeitsplatz, wenn du einen Job hast, wo du jeden Morgen unglücklich zur Arbeit gehst und jeden Morgen dich durchquälst und denkst, oh, noch ein Tag, hoffentlich ist bald Freitag, da bin ich frei an dem Tag, bis zum Montag, da scheint der Mond wieder, es wird finster, oh, ja, das ist nicht gesund. Dann bete doch für einen neuen Job. Sag, Herr, gib mir Weisheit. Was soll ich beten? Wo ist dein Fokus? Was wünschst du dir, Herr? Gott hat für alles Antworten. Er hat für alles Antworten. Und er führt dich durch. Und ich glaube, ein Riesenschlüssel zum Erfolg ist, einfach mal in die Danksagung zu gehen und einfach mal für alles Dank sagen. Sogar für die Dinge, die nicht gut sind. Ich habe so ein paar Nachbarn, die sind Kandidaten, die können dich klatschen. Ich sage immer, die wissen gar nicht, wie gesundheitlich das denen gut geht, dass ich mich von den Rockern bekehrt habe und bin Christ geworden. Weil wenn ich noch Rocker wäre, dann würde ich sagen, mach noch mal ein Bild von deinem Gesicht mit Zähne und ohne Blut. Ja, früher, da hat's als gescheppert. Ich bin froh, dass ich nimmer so bin und das ist auch nicht die Lösung. Oder im Straßenverkehr manchen bin ich früher hinterhergefahren, bis vor die Haustür bin ich ausgestiegen, sag, Freund, was ist dein Problem? Da stand der vor mir, was wollen Sie von mir? Ich habe nichts gemacht. Sei doch, du fährst blöd und das vor mir oder hinter mir. Neulich bin ich auch mal wieder einem hinterher, denke ich, Alter, jetzt reicht's. Und dann der Heilige Geist, Thomas, und dann so, Wer spricht denn da? Okay, Herr, ist ja schon gut. Und dann siehst du immer die Erleichterung im Rückspiegel, wenn ich den Blinker setze. Ja, manchmal kommt das Fleisch noch hoch. Aber Gott sei Dank sind wir nicht mehr wie früher, oder? Wir sind nicht mehr wie früher. Halleluja, auch wenn das Fleisch noch aktiv ist. Ich entscheide mich für Jesus und was er von mir will. Da gehe ich den besseren Weg. Weil ihr wisst, Gott sagt immer, er sagt mir immer dasselbe. Ob ich mir mal die Reifen abstechen will oder das Auto verkratzen, sagt Jesus, kannst du machen. Jesus sagt mir nicht, mach's nicht. Er sagt, mach das. Aber ich lass dich nicht in Ruhe, bis du rübergehst, dich entschuldigst und den Schaden bezahlst. Entschuldigen bei dem? Oh, nee. Schaden bezahlen? Nee. Und dann merke ich, oh, holla, ist besser, ich mach's nicht. Weil wenn Jesus sagt, mach's nicht, sag ich, mach ich doch. Mach nicht, mach ich doch. Mach nicht, mach ich doch. Und wenn du doof bist, endest du genau dabei, mach ich doch. Wir sind genauso wie unsere Kinder. Wir sagen lang nicht auf die heiße Herdplatte, warum die ist so schön rot. Und jetzt, jo, so ist oft in unserem Leben. Der Herr sagt nein, wir sagen ja. Und wir leben so nach dem Motto, jeder hat das Recht auf meine Meinung. Schwierig. Gott hat gute Ideen, hat gute Pläne. Und wenn wir uns immer wieder darauf ausrichten, auf das, was Gott hat, dann geht's uns gut, wir machen nichts falsch. Wenn wir in Gottes Spur sind, machen wir nichts falsch. Leute, wenn du nach Mannheim fährst, da kannst du links von der Autobahn gucken, von der A6, da siehst du den Rangierbahnhof von Mannheim. Habt ihr den schon mal bewusst gesehen? Geh mal auf Google Maps, schau mal von oben runter. Da gehen ein paar Gleise rein und dann kommt da so ganz viele Gleise. Und das hatte ich die Woche im Geist. Habe ich das so gesehen, bin auch in Mannheim vorbeigefahren, habe nochmal extra rübergeguckt, dachte ich, ja, ist schon ganz schön verwirrend. Welches Gleis ist das Richtige? Weiß das der Lokführer? Nee. Auf was schaut der Lokführer? Sucht der Lokführer sich das raus, ene mene mo, und raus bist du, und ein Gleis bleibt übrig? Wie funktioniert das? Wer weiß es von euch? Du weißt es, du arbeitest bei der Bahn bestimmt, oder? Du weißt es, oder? Weißt du es nicht, Tina? Das sind Schilderchen. Die gehen hoch und runter, wie auf der Straße, wie eine Ampel auf der Straße, nur kleiner. Oder eine Schranke. Kleine Schranken. Und da weiß der Lokführer, grün, rot. Da fahr ich nicht. Und die Weichen sind gestellt. Das ist das Gute. Und da denke ich, so ist unser Leben. Gott möchte, er kann nicht immer, weil wir stur sind, weil wir stolz sind, weil wir selbstgerecht sind, weil wir unseren Willen durchsetzen. Aber er möchte uns die Weichen stellen, dass wir auf der richtigen Spur fahren. Und Gott möchte, dass wir Acht haben auf die kleinen Schranken, die oben oder unten sind. Die meisten Zugunglücke geschehen durch menschliches Versagen. Schon mal gehört? Weil der Lokführer, durch welchen Grund auch immer, weiß man oft nicht. Übersehen, Müdigkeit, sieht er dieses Halteschild nicht, dieses Haltezeichen fährt weiter und die knallen frontal zusammen. Ich denke mir, manchmal habe ich so Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich frontal zusammengeknallt bin. Mit meinem Chef oder mit einer Situation, was auch immer. Der Schaden ist riesig. Und dann ist immer der erste Gedanke, Gott, warum lässt du das zu? Zum Glück ist Gott nicht so wie ich und ruft vom Himmel, warum, Thomas, lässt du? Macht er Gott sei Dank nicht, weil er ein liebender Vater ist. Halleluja. Aber wenn so Situationen im Leben sind, dann überleg doch nicht, wo fahre ich jetzt, wie geht es jetzt, was mache ich jetzt? Sag doch, Herr, stell du mir bitte die Weichen. Selbst wenn ich ein Schild übersehe, lass mich auf eine Weiche fahren, wo kein Gegenverkehr ist. Gib mir Gnade. Lass mich auf ein Gleis, wo nichts passiert. Aber noch besser ist, du lässt mich fahren auf einer Strecke, die du für mich hast. Glaubt ihr das? Vor 20 Jahren hatte ich eine Predigt, da hat Gott mir einen Faden, hat gesagt, nimm mal einen Nähfaden von deiner Frau, so ein Stück, so 20 Zentimeter. Und hat Gott gesagt, oben ist A, unten ist B, du fährst von A nach B, was ist die kürzeste Strecke? Wenn du den Faden ziehst, korrekt? Wenn du am Faden ziehst, ist die kürzeste Strecke, weil dann ist er gespannt. Jetzt lässt du den Faden auf den Tisch fallen, dann sieht er aus wie eine Schlange. Wenn du auf ein Blatt Papier einen Start und einen Endpunkt malen würdest, würdest du sehen, dass der Faden nicht reicht, wenn der wie eine Schlange liegt. Du musst den Faden verlängern. Das bedeutet, du verlierst einen Haufen Zeit und du machst einen Haufen Mist, indem du wie eine Schlange fährst, bis du ans Ziel kommst. Oder dann hat Gott mir gezeigt, Zicke-Zacke. Manche Leute sind immer, die haben die Meinung, dann sagt die Schwiegermutter, so ist es aber nicht richtig. Dann gehen sie wieder auf die andere Seite, sagen sie, Schwiegermama sagt, so ist richtig. Sagt der Schwiegerpapa, die hat gar keine Ahnung, hör auf mich. Und dann gehen sie wieder rüber und dann, die sind wie Leute im Wind, wie eine Fahne im Wind. Die gehen immer nach der Meinung der anderen. Die verlieren noch mehr Zeit. Und der Faden ist noch mal länger. Das geht bis zum Dreifachen, Vierfachen, wo du Zeit verlierst für etwas, was in deinem Leben Gott schon viel früher etablieren will, aber er kann nicht, weil du ständig hin und her beschäftigt bist. Und so denke ich, oft sind wir beschäftigt mit Dingen, die Haufen Zeit rauben, uns aber nicht ans Ziel bringen. Ist das interessant? Gott hat den kürzesten Weg für dich. Wenn du ein Navi hast, dann gibst du ein, willst von Heidelberg nach Hamburg fahren. Dann gibt er dir nach den Vorgaben, die du eingetippt hast, schnellste Strecke oder kürzeste Strecke. Das gibt er dir vor. Und wenn du nach dem Navi fährst, ist es gut. Du kannst natürlich auch sagen, das Ding hat doch keine Ahnung. Das ist doch Schrott. Ich fahre, wie ich will. Ich fahre jetzt erstmal runter von der Autobahn und schaue mir mal die ganzen Dörflein an. Und da hinten ist ein schönes Tal, da fahren wir mal rein. Dann wirst du dich wundern, dass die Zeit im Navi immer weiter nach hinten geht, von deiner Ankunftszeit. Wisst ihr, im echten Leben ist es genau dasselbe. Wenn der Teufel uns mit Beschäftigungsmaßnahmen und mit Ablenkungen beschäftigt und die in unser Leben etabliert, sind wir immer weiter weg vom Ziel. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht ganz abdriften, dass wir auf ein Gleis fahren, was in die ganz falsche Richtung geht. Da haben wir nämlich ein Problem. Da müssen wir zurückfahren auf das Gleis, wo wir falsch abgebogen sind. Und da verlieren wir noch mehr Zeit. Die Zeit, die du weggedriftet bist, brauchst du wieder zum Zurückfahren. Doppelte Zeit verloren. Und Gott möchte mit uns vorwärts gehen. Er möchte, dass wir in dieser Zeit begreifen, dass er es gut mit uns meint. Gott hat gute Pläne mit dir. Weißt du, dass Gott gesagt hat, kein Unheil wird sich deinem Hause nahen. Keine Krankheit in deinem Leben ist legal. Jede Krankheit ist illegal. Amen. Er versorgt dich nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. All deine Schulden sind bezahlt. Das macht er nicht sofort, sonst machst du neue. Ja. Wir hatten eine Frau hier in der Gemeinde, die hat 30.000 Euro Schulden bei der Stadt. Dann habe ich mit ihr bin ich zum Schuldnerberater. Dann haben wir verhandelt mit der Stadt und dann hat die Stadt gesagt, okay, 1.000 Euro musst du bezahlen, dann ist sie raus. Das ist Gnade, hä? Dann habe ich ihr angerufen, sage ich, du, gute Nachrichten, du musst nur 1.000 Euro bezahlen. Wir leihen das dir irgendwie, dass du raus bist, zahlst uns ein Stück weit zurück. Dann sagt die zu mir am Telefon, weil ich mein Leben nicht vergessen. Nee, das mache ich nicht. Dann bin ich ja in der Schuldnerinsolvenz 7 Jahre. Da kann ich ja keine Schulden mehr machen, sagt die zu mir am Telefon. Alter, mir ist fast der Kragen geplatzt. Habe ich gedacht, das ist unfassbar. Und das ist, was ich euch immer sage, das Schweinchen holst du rein in die Badewanne, du tust es waschen, du puderst es, ja, du ziehst ihm ein Schleifchen ein, ein Schweinchen namens Babe, ja, und das Babe ist zuckersüß geworden und dann ist das Babe bei dir im Haus und das Babe fühlt sich wohl, du fühlst dich wohl bis zu der Stunde, wo du das Türchen aufstehen lässt und das Babe macht Schlamm. Oh, kenne ich doch irgendwoher. Oh, das erinnert mich an früher. Raus und ab in den Schlamm. Und ein Bäbchen wälzt sich wieder im Schlamm dieser Welt, im Dreck dieser Welt. Und du wunderst dich. Wisst ihr, was versäumt worden ist? Dem Schweinchen zu sagen, äußerlich reinigen reicht nicht. Du musst dich innerlich reinigen. Du musst innerlich dankbar werden und sagen, danke Herr für 29.000 Euro, die mir erlassen werden. Das hat leider nicht stattgefunden und es ging auch nicht in die Birne oder ins Herz, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir gesagt, das war das letzte Mal, wo ich dir geholfen habe, weil mir ist es zu blöd mit dir. Und jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Unfassbar. Da kümmere ich mich lieber um andere Schafe, die wirklich ein Problem haben, die wirklich frei werden wollen. Richtig? Es ist eine Herzenssache. Und manchmal denke ich, wie viele leben am Ziel vorbei? Jetzt habe ich mittlerweile gehört, dass sie noch mehr Schulden gemacht hat. Jetzt war schon wieder der Gerichtsvollzieher da und so weiter. Ja, jeder lebt so, wie er will. Manche sind unbelehrbar. Ich war 2-mal am Leben im Grand Canyon. Das ist ein Riesenloch. Wenn du da stehst, merkst du, wie klein du bist. Selbst die Gottlosen stehen da und sagen, wow. Und wo wir da hingefahren sind, gibt's zwei Aussichtspunkte, der South Rim und der North Rim. Und wir waren am South Rim und da fährst du vorne rein, es ist ja immer ein Nationalpark und dann musst du immer Eintritt bezahlen. Und da fährst du oben am Rand vom Grand Canyon entlang, da stehen aber so Gebüsche und Bäume, du siehst gar nicht den Abgrund. Du fährst aber immer am Abgrund entlang, bis du plötzlich an dem Aussichtspunkt am Parkplatz bist. Und dann habe ich so mal später mit Google geguckt, von oben runter, denke ich, Alter, wir sind ja direkt am Rand entlang gefahren, ist dir aber nicht bewusst. Und dann hat Gott zu mir geredet, hat gesagt, Thomas, manche meiner Kinder, die fahren mit 200 km/h auf den Grand Canyon zu. Und die sehen den nicht, weil du siehst den Grand Canyon nicht, du siehst ihn erst, wenn du da stehst. Wisst ihr, das ist wie ein Bauloch, wenn jemand ein Haus baut, du stehst 100 Meter weg, du siehst das Loch nicht. Erst wenn du davor stehst, siehst du, ups, da ist ein Loch. Und so ist es mit dem Grand Canyon. Na guck, sei still, da Stoppschilder auf, Stoppschilder, Achtung, Grand Canyon, ich sage 100, 70, 50, 30, 20, 10 und dann ein Stoppschild. Und noch ein Stoppschild und dann irgendwann kommt Achtung und die fahren einfach weiter. Ja, im Englischen ist das so ein toller Witz, ne, wo der Igel runterspringt in das Tal und dabei schreit, I am an Eagle. Ja. Igel heißt auf Englisch Adler. Das Dumme ist nur, der hat keine Federn, der hat Stacheln. Das wird nichts. Ja? Und dann, manche fahren da, wupp, du kannst da mit 200 km/h weiterfahren, der Grand Canyon kommt. Du fliegst auch eine Weile, kannst auch unterwegs singen, fly, Robin, fly. Du fliegst wirklich eine Weile. Aber dann merkst du, dass die Erdanziehungskraft, die Gravitation, eine stärkere Kraft ist als deine Geschwindigkeit. Und dann geht's langsam aber sicher in den Abgrund. Wow, bin ich froh, dass Gnade gibt, gell? Bin ich froh, ich sage immer, Herr, das ist mein Gebet, wenn ich jede Stoppschild übersehe, Herr, dann zieh du die Handbremse. Dann schleudert's ein bisschen oder es überschlägt sich, aber das ist immer noch besser wie fly, Robin, fly. Und noch besser ist, gehorsam zu werden und zu sagen, Herr, gib mir ein gehorsames Herz. Lass mich deine Stimme hören, lass mich deine Warnungen hören, lass mich auf deine Stimme hören, was sagst du zu mir? Dein Wille geschehe wie im Himmel so. Wow, und vor allem in meinem Leben, in deinem Leben auch. Halleluja. So, das war die Einleitung. Jetzt kommt der Hauptteil. Heute Morgen schauen wir uns zwei Gruppen von Menschen an, die in der Bibel beschrieben werden, die von Jesus namentlich benannt werden, namentlich immer wieder groß gemacht werden. Und das eine ist die Gruppe der Religiösen. Und das andere ist die Gruppe der Sünder. Das Interessante ist, dass die Religiösen immer und immer und immer wieder Jesus widerstanden. Und die Sünder immer und immer und immer wieder Heilung und Befreiung erlebten durch Jesus. Ist es nicht verrückt? Die Religiösen, die das Wort Gottes hatten, die Tora hatten, die, ich sag mal, gottesfürchtig auferzogen waren, die vielleicht auf einer religiösen oder auf einer Tora-Schule waren, anstatt auf einer weltlichen Schule. Für uns heute ist ja das alles schwer nachvollziehbar. Wir sind ja in einem absolut gottlosen Land. Deutschland ist kein christliches Land. Wir sind ein atheistisches, gottloses, selbstsüchtiges Land geworden. Die Juden waren schon von Anbeginn, hatten die einen Bund mit Gott. Die hatten von Anbeginn, hatten die immer ihre Gedanken ausgerichtet auf Gott. Sie hatten komische Bilder oft von Gott. Sie sahen ihn nicht als liebender Vater, sie sahen ihn als einen Bestrafer. Das haben wir heute noch in manchen christlichen Religionen, dass Gott der Bestrafer ist. Kleine Sünden sieht der Herr sofort. Kennt ihr das? Steht aber nicht in der Bibel, das sieht alle Sünden. Sünde ist Sünde. Und die Juden, nur um das Verständnis zu haben, da gab's die, denen Gott egal war, und da gab's die, die religiös waren. Und beide kämpften miteinander. Die einen wollten einen religiösen Gottesstaat, die anderen wollten einen freien Staat und tun und lassen, was sie wollten. Und jetzt kommt Jesus auf die Bildfläche und er bringt das ganze System durcheinander. Das ganze Establishment macht Jesus durcheinander. Und es ist so cool. Er sieht einen Zöllner, geht in sein Haus, Heilung kommt. Er sieht eine Hure, sie empfängt Heilung, wäscht seine Füße mit Tränen, trocknet sie mit den Haaren. Es passieren Dinge über Dinge. Es kommen Aussätzige, denen verboten war, aus den Tälern rauszukommen. Jesus heilt sie alle. Er heilt jeden, der kommt, und er sagt, sei mir gnädig. Und dann siehst du die ganzen Religiösen, der reiche Jüngling, der kommt und sagt, Meister, was muss ich tun? Er wollte ein Lob vom Herrn, er kam nicht, weil er wissen wollte, was er tun sollte. Das sind die Religiösen. Sie kommen scheinheilig zu Gott oder zu Jesus, aber sie sind nicht wahrhaftig. Und Jesus wusste genau, was mit ihm los ist. Er sagt ihm, halt das Gesetz und die Gebote. Was sagt der Jüngling? Der reiche Jüngling, habe ich alles gemacht. Lüge Nummer eins. Er lügt Jesus, er lügt Gott direkt ins Gesicht. Die Religiösen haben keine Skrupel, Gott direkt ins Gesicht zu lügen. Und dann fährt Jesus eine Stufe hoch. Das macht er immer mit solchen Leuten. Er sagt, verkauf alles, gib's den Armen. Da war nämlich sein Herz, da war sein Schatz. Und er ging traurig weg. Er geht traurig weg. Gott sagt, verkauf alles, gib's den Armen. Er hat nicht verstanden, dass wenn du säst, wirst du ernten. Er dachte, ich gebe weg, ist es weg. So denken die Religiösen. Ich gebe Gott was, dann ist es weg. Gibst du Jesus was mit der Fülle deines Herzens, weißt du, ich habe einen Samen gesät, er wird wachsen und ich werde ernten. Ein Riesenunterschied. Nikodemus kommt nachts zu Jesus, der höchste Lehrer Israels, der bestausgebildetste Professor dieser Nation, kommt nachts zu Jesus und redet mit ihm. Und Jesus holt ihn wieder genau ab, da wo es sein muss. Wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du nicht ins Reich Gottes eingehen. Der Religiöse, Soll ich wieder in den Schoß meiner Mutter? Hat sie schon vorgestellt, die arme Mutter, wie die schreit, weil der Kopf nicht reingeht. Die Religiösen sind immer ein bisschen bekloppt, sorry, aber die sind so. Und dann sagt er das zu Jesus. Soll ich wieder in den Schoß meiner Mutter schlüpfen? Der ist nicht nur frech, der ist auch noch doof. Dann sagt Jesus zu ihm, was aus Geist geboren ist, ist Geist. Und du bist Lehrer in Israel und weißt das nicht? Oh, noch ein Brett. Bum, bum. Da war der Brett Pitt. Der damalige Brett Pitt. Der hatte lauter Bretter von Jesus bekommen. Wenn du stolz zu Jesus kommst und überheblich, reagiert Jesus auch so auf der Ebene. Nicht, weil Jesus stolz und überheblich ist, sondern er antwortet dir auf deine Stolz und auf deine Überheblichkeit. Kommst du demütig zum Herrn, haben alle Gnade und Vergebung empfangen, oder? Selbst der am Kreuz, der hat sich nicht mal bekehrt. Das trifft die Religiösen der Freikirchen. Ich habe schon mit Pastoren gesagt, wenn du einem vergibst, dann ist er im Himmel. Ich weiß, dass mein Vater im Himmel ist, weil ich ihm vergeben habe. Jesus hat mir das gesagt. Wenn du ihm vergibst, vergebe ich ihm auch. Wir können Leute in den Himmel vergeben. Wisst ihr das? Leute, wir haben Vollmacht. Welchen ihr die Sünden vergebt, sind sie erlassen, sagt das Wort. Ja oder nein? Johannes 20, 23, kannst selber lesen. Überleg mal, was das für eine Vollmacht ist. Und die Religiösen, die verstehen das nicht. Die können das nicht verstehen. Auch mit Pastoren habe ich diskutiert. Ja, wenn einer sich nicht bekehrt hat, kommt er nicht in den Himmel. Dann habe ich gesagt, Gott ist so viel größer, als wie du denkst. Natürlich ist Bekehrung richtig und ich stehe da voll dahinter. Aber es gibt noch viel mehr, als was wir denken, wie gut Gott ist. Gott passt nicht in eine Schublade. Wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du nicht in den Himmel kommen. Das ist richtig und das passiert. Gott ist so gut. Und sie verstehen das, die Religiösen verstehen Jesus nicht. Er hat auch nicht verstanden, von was Jesus spricht. Wenn er demütig gewesen wäre, hätte er gesagt, Meister, ich kapier's nicht, bitte erklär's mir. Das wäre schon wieder Demut gewesen. Hätte Jesus gesagt, in Ordnung, komm, ich hol dich ab. Gott holt uns immer ab, wo wir sind. Aber er ging dann wieder von dannen. Völlig frustriert. Weil er Antworten nicht kannte. Er kam aber mit der Überzeugung zu Jesus. Chaka, ich bin Professor. Bup, 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 meine Titel, meine Auszeichnungen. Und das interessiert Jesus gar nicht. Also wir haben zwei Gruppen Religiöse und wir haben die Sünder. Und in der Bibel sind viele Sünder, denen die Sünde leid tut, aber sie nicht wissen, wie sie rauskommen. Das ist nochmal ein Unterschied zu Sündern, die gerne sündigen. Ein Sünder, der gerne sündigt, der kommt da auch fast nicht raus. Wir leben heute in einer Zeit, wo die Menschen, ich glaube, ich habe euch das 18, glaube ich, das erste Mal gepredigt, wo ich gesagt habe, Leute, wir gehen in eine Zeit hinein, wo die Menschen nicht mehr verstehen das Wort Sünde. Sind wir da drin? Sie verstehen das Wort Sünde nicht mehr. Hey, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Sie denken, sie sind eine Frau und dann denken sie, sie sind ein Mann und dann denken sie, sie sind dies und das und hier und jenes und ein Durcheinander. Und da habe ich euch auch gesagt, könnt ihr euch erinnern? Das nächste, nach dem ganzen Homosexuellen, was erlaubt wird, wird die Pädophilie sein. Jetzt hat ein deutsches Gericht erlaubt, dass Pädophilie erlaubt ist. Die Muslime dürfen jetzt Kinder heiraten, weil das ja sowieso gang und gäbe ist. Hat es ein deutsches Gericht jetzt ganz offiziell, aber das ist ein anderes Thema. Und das nächste wird dann sein, es fängt ja immer klein an, Leute. Es fängt immer für einen an und dann geht's für die anderen geht's immer weiter. Zwei Arten. Und die Pharisäer waren die Top-Religiösen der damaligen Zeit. Die waren die Gebildetsten, die waren die Ausgezeichnetsten, die hatten alle Titel dieser Welt, aber sie kannten Gott nicht. Warum? Weil wenn ein Mensch sich mit Religion beschäftigt, anstatt mit Gott, und ihr wisst, Gott hat mit Religion wie viel zu tun? Nichts. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, eine neue Religion zu stiften. Das hat er nicht gesagt. Sondern er ist gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, um euch den Vater zu zeigen und den Vater groß zu machen. Und die Menschen zu lernen, dass sie lernen, Abba, lieber Vater, dass sie das lernen, dass sie hineinwachsen und nicht, oh, ich bin Mitglied in der K-Kirche, in der E-Kirche, in der was weiß ich was Kirche. Das bringt dich nicht in den Himmel, das errettet dich nicht. Sondern allein der Glauben, dass Jesus am Kreuz für dich als Sünder gestorben ist und du diese Erlösung angenommen hast und Jesus was gemacht hat im Buch des Lebens? Deinen Namen reingeschrieben hat. Das ist das Einzigste, was dich durch das Himmelstor lässt. Da steht der Engel mit dem Buch des Lebens, wenn du oben ankommst und er fragt dich, wie heißt du? Und du sagst so und so. Und er guckt dann seine Liste, passt, rein oder tschüss. Gott sei Dank haben wir All Inclusive. Wir haben unseren Namen im Buch des Lebens. Ich wünsche es dir, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Dann bist du errettet und dann kannst du dich ein Stück weit zurücklehnen und musst gar nicht mehr komisch religiös werden. Gott sei Dank haben wir hier keine Religion, weil wir Religion hassen, weil Religion trennt von Gott. Sie bringt nicht zu Gott, sie trennt von Gott. Nochmal, wer weiß es, Religion braucht was nicht? Christus. Und Christus braucht was nicht? Religion. Die Religion braucht Jesus nicht. Da ist Jesus der Kasper, der Hampelmann, neben Maria, neben den Heiligen, neben dem Papst. Da ist Jesus einer von vielen. Jesus ist aber nicht einer von vielen, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du kommst nur zum Vater durch ihn. So, dann haben wir die Zöllner in dieser Geschichte, die wir gleich lesen werden. Die Zöllner waren damals die meist verhassten, also das komplette Gegenteil zu den Pharisäern. Sie waren verhasst, sie waren verachtet, weil sie von den Besatzern, von den Römern eingesetzt waren. Stell dir vor, Deutschland wird besetzt von irgendjemand, ich sage jetzt nicht die Russen, sonst kommt wieder irgendwas. Nee, stell dir vor, Deutschland oder irgendein Land ist besetzt von einer fremden Militärmacht und die sagen jetzt, ja, 19% Mehrwertsteuer schaffen wir ab, aber jetzt ist 80% Mehrwertsteuer. Da wirst du sagen, oh, das gefällt mir aber gut, das ist super, das war mir sowieso viel zu kompliziert, wenn ich so viel Geld auf dem Konto habe, wusste ja nicht, wohin damit. Jetzt gehen wir es den Römern, alles gut, oder? Du wirst sagen, ah, diese, Und dann gibt's da Leute, die immer mit den Besatzern zusammenarbeiten, die ihren eigenen Vorteil suchen und ihre eigenen Brüder und Schwestern knechten für ihren eigenen Vorteil. Solche waren die Zöllner. Die waren gehasst von ihrem Volk und gehasst von den Römern. Die Römer hassten sie, weil sie Juden waren und die Juden hassten sie, weil sie halbe Römer waren. Interessant. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte. In Lukas 18 ab Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein. Das sind die Religiösen. Sie sind immer so gepolt, nämlich durch ihre Herkunft, durch ihre Ausbildung, durch ihr Wissen und durch ihren scheinbaren Gehorsam über das, was sie tun. Sie beten, sie fasten, sie geben und so weiter. Denken sie, sie sind fromm und gerecht. Bringt mich irgendein Tun in die Gerechtigkeit und in eine Frommheit? Überhaupt nicht. Das Tun hat Gott verworfen. Das Gesetz wurde erfüllt von Christus. Und ihr erinnert euch, ich habe euch gesagt, das Gesetz ist Christus. Christus hat das Gesetz gegeben. Christus hat das Gesetz geschrieben mit allen Forderungen und er wusste, kein Mensch wird das Gesetz je erfüllen. War das so? Ja. Und dann hat Jesus zum Vater gesagt, und ich werde kommen, ans Kreuz gehen, werde komplett alle Forderungen erfüllen. Die Latte zum Hochsprung liegt nicht 1,20 Meter höher, die liegt in 120 Meter höher. Das schafft kein Mensch. Und Jesus wusste das. Und als er kam, deswegen konnte Jesus sagen, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Alle Forderungen des Gesetzes, über 600 tägliche Anordnungen und vieles mehr mit Waschungen, und da kommst du auf eine Riesenanzahl, was du täglich hättest erfüllen müssen, um gerecht zu sein, was unmöglich ist, ist Jesus gekommen und hat gesagt, ich erfülle es auf einmal. Aber da gab es Leute, die dachten, sie erfüllen das. Das Problem ist, wenn du 999 Sachen gut machst und einmal sündigst, bist du ein Sünder aus Gottes Sicht. Wir denken aber, ich bin ein dufter Typ. Ich habe 999 Mal alles richtig gemacht. Ich bin nur einmal explodiert. Das eine Mal, da können wir doch drüber wegsehen. Gott sagt, nee, tut mir leid. Sünde, Sünde, Sünde trennt dich von mir. Leider verloren. Aber Religion sagt dir, du hast die Stufen der Erleuchtung, der Errettung, der Verbesserung. Deswegen gibt's in Religion immer Stufen wie eine Pyramide. Ihr wisst ja, wer der Herr der Pyramide ist. Kennt ihr die? Die immer so rumstehen und so machen. Pyramide nach unten, Pyramide nach oben. Die wissen schon, von wem sie reden. Es ist nicht, denen ihr Herr ist nicht Jesus. Okay? Und die Stufen der Hierarchie. Oben ist immer der Kaiser oder der Papst. Der Kaiser hat mal zum Papst gesagt, du hältst sie dumm, ich halte sie arm. Das ist ein wirkliches Zitat. Und dann kannst du aufsteigen. Gibt es bei Gott eine Hierarchie? Ja, sie ist genau dreistellig. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das Komische ist nur, dass die Sünde gegen den Vater vergeben wird, die Sünde gegen den Sohn, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht. Also ist nicht einer oben, einer unten, aber für uns, fürs Verständnis, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gibt es bei Gott Manager, Generäle? Was hat Jesus gesagt? Wer der Größte unter euch sein will, sei aller Diener. Wenn du groß sein willst, wasch den anderen die Füße. Oh, Bruder, Thomas, doch nicht im Sommer. Oh. Religion hat immer Stufen. Gott braucht keine Stufen. Wir sind alles Geschwister. Wisst ihr, ich bin jetzt Pastor. Ich brauche einen Titel in dieser Welt. Jesus hat den fünffälligen Dienst gegeben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das ist völlig legitim. Aber vor dem Vater, wenn der Vater mit mir redet, sagt er nicht, Pastor Bauer. Wie redet er mit mir? Hab's euch vorhin schon gesagt. Thomas. Ich bin nur der Thomas. Wenn ich im Himmel ankomme, werde ich da begrüßt als Pastor Bauer aus Heidelberg? Nee, ich bin der Thomas. Im Buch des Lebens steht nicht Pastor Bauer Heidelberg. Da steht Thomas Bauer. Fertig. Amen. Bei Gott gibt's keine Titel. In der Ewigkeit gibt's keine Titel mehr. Ist es gut, dass wir alle Geschwister sind? Somit kann ich nicht über dir sein und du nicht über mir. Schade für dich, gell? Willst du lieber einen Pastor, der dir jede Woche sagt, du hast dich unterzuordnen und ich bin der Chef? Leute, wie oft ich mit Pastoren spreche, die mir ernsthaft erklären, dass der Pastor ein Mann Gottes ist und alle anderen müssen dem dienen. Die haben persönliche Taschen oder Kofferträger. Die haben Leute, die kommen samstags und waschen den Pastors Auto. Ich weiß nicht, was das soll. Aber ich glaube nicht, dass das in der Bibel steht. Ich glaube auch nicht, dass das biblisch ist. Aber solche Dinge gibt's. Er sagt aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein. Und das ohne Jesus. Wenn jemand sich fromm und gerecht fühlt ohne Jesus, ist eine Katastrophe. Weil es gilt nur die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist die in Christus Jesus. Ist die einzigste Gerechtigkeit, die gilt vor Gott. Keine andere Gerechtigkeit gilt. Und jetzt pass auf, Leute, die aus sich, aus dem Fleisch, aus Religion fromm und gerecht sind, was sie ja nicht sind, aber aus ihrem Empfinden, aus ihrem Denken, und verachten die anderen. Wenn ich mich fromm und gerecht fühle, bin ich Christus dankbar. Dann stehe ich im Lobpreis, ich heb meine Hände, ich singe, ich danke dem Herrn, danke, dass ich gerecht bin. Bin ich die Gerechtigkeit? Ja, weil Christus mich gerecht gemacht hat. Bin ich deswegen fromm? Ja, ich versuche es jeden Tag. Ich mache jeden Tag Mist, aber ich bin ein Gerechter, der noch ab und zu sündigt und nicht ein Sünder, der an Ostern und Weihnachten gerecht wird. Das lehrt die Religion. Amen. Aber solche Leute verachten immer die anderen. Wer kennt das Wort dafür? S-T-O-L-Z, Stolz. Gott kann mit Stolz nichts anfangen. Stolze Menschen sind nicht bereit zur Vergebung. Stolze Menschen sind nicht bereit, anderen zu helfen. Stolze Menschen laufen an jedem mit einer Not vorbei. Der barmherzige Samariter. Ein Priester ging vorbei, ein Pharisäer ging vorbei. Und wer hielt an und hat ihn versorgt? Ihr wisst ja, dass das eine Geschichte ist über Jesus und die Gemeinde. Habe ich schon oft drüber gepredigt, machen wir jetzt nicht. Aber die Religiösen gingen an dem, der von dem Räuber überwältigt war und der da liegt und überwältigt ist, ist die Welt. Der Räuber ist der Satan. Der hat ihn zusammengeschlagen. Diese Welt da draußen, die Menschen da draußen sind zusammengeschlagen. Die leiden alle. Jeden Tag, auch heute, werden sich wieder zig Leute in Deutschland umbringen oder sonst wo auf der Welt, die total verzweifelt sind. Da draußen gibt's Not genug. Brauchst du keine suchen. Wenn die Augen offen sind, siehst du's. Aber der Religiöse geht an der Not vorbei und sagt, das ist ein Sünder, den fasse ich nicht an. Das ist ein Sünder, mit dem habe ich nichts zu tun. Bäh, eklig, bäh. Sie verachten die anderen. Und diesen Leuten sagt er ein Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Zwei Menschen gingen hinauf ins Haus Gottes. Damals gab es den Tempel, brauchen wir heute nicht mehr, weil wir können überall beten. Und diese Leute gingen hinauf zum Tempel, weil sie Gott suchten. Der Tempel damals, ihr wisst, war der fast einzigste Ort, wo man Gott erleben konnte. Heute ist Gott überall, aber damals war er im Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Was glaubt ihr, wie die beiden hoch sind ins Hause des Herrn, in den Tempel? Die hatten zwei grundlegend verschiedene Einstellungen. Richtig, Martin. Der Pharisäer geht hoch mit erhobenem Haupt, mit seinem teuren Gewand, mit seinem Schmuck, mit seinem Armani-Anzug, mit seinen Goldringen und vielleicht noch mit ein bisschen Puder und ein bisschen Parfum und denkt sich, na, da hat aber Glück heute, Heiland, dass ich komme. Da muss er aber dankbar sein. Ich habe mir extra Zeit genommen. Schon mal so Leute erlebt in der Gemeinde? Pastor Thomas, du kannst aber froh sein, dass ich heute gekommen bin. Eigentlich hätte ich dies und das, denke ich mir immer. Jo, jo, jo. Wahnsinn. Und der andere, der Zöllner, der muss sich doch gefühlt haben wie ein Stück Dreck. Der muss doch gedacht haben, oh Mann, vielleicht lassen die mich gar nicht rein. Vielleicht kennt mich da einer. Oh, vielleicht werfen die mich raus, vielleicht beschimpfen sie mich gleich. Vielleicht werfen sie Steine nach mir. Vielleicht hauen sie mich zusammen, vielleicht lauern sie auf mich auf, wenn ich rauskomme. Und trotzdem macht er sich auf zum Tempel. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Er betete bei sich selbst. Ihr müsst jeden Satz lesen, der da steht. Er betete bei sich selbst. Da steht nicht, er betete zum Herrn. Er betete bei sich selbst, weil das war sein Fokus, seine vier besten Freunde. Ich, mich, mir und meins. Er betete bei sich selbst. Ich danke dir, Gott. Er betete bei sich selbst. Wisst ihr, dass das ein gefährliches Gebet ist? Selbst wenn es, ich danke dir Gott heißt, hört sich doch erstmal gut an, ich danke dir Gott, oder? Aber jetzt geht's los. Dass ich nicht bin wie, und das ist ein ganz gefährliches Gebet, auch eine gefährliche Einstellung, eine gefährliche Überzeugung. Leute, wir fallen aus der Gnade, wenn wir anfangen, über andere zu richten, wenn wir andere unter uns sehen, wenn wir andere minderwertig sehen, minderwertig anschauen, minderwertig betrachten oder minderwertig über die denken. Leute, das ist ganz dünnes Eis für uns selber. Die Bärenfalle, die liegt schon einen Meter vor uns. Noch einen oder einen halben Schritt und du hast ganz viel Aua, wenn du reintrittst. Boom. Warum? Weil du nicht begreifst, wie gefährlich es ist, so eine Haltung zu haben. Nochmal, ich versuche euch immer wieder zu zeigen, was Religion ist und was echter Glaube ist. Echter Glaube hat Barmherzigkeit mit dem Nächsten. Immer. Und wenn es dem noch so dreckig geht. Ich bete manchmal für Leute, wenn ich sehe, was die von Elend haben oder obdachlos oder was auch immer, sage ich, Herr, begegne ihm, heil ihn. Selbst wenn ich im Auto sitze und keine Zeit habe hinzugehen, sage ich immer, Herr, schick ihm einen oder so. Nicht immer, das ist übertrieben, aber wenn ich spüre, mache ich das sofort. Auch wenn ich manchmal da denke, ja, oder wenn du da Typen irgendwo am Kiosk siehst, alle drei Finger braun vom Rauchen den ganzen Tag und die Flasche und dann schwanken sie vor, zurück und gucken dich an, ist nicht angenehm. Die riechen auch nicht angenehm, ganz bestimmt nicht. Aber trotzdem ist es Gott nicht unmöglich, da was zu tun und die zu berühren und sie zu heilen, zu befreien, was auch immer. Aber ein Religiöser, der sieht nur auf sich, der zeigt mit einem Finger auf den anderen, aber drei zeigen auf ihn, ohne es zu merken. Und er zeigt immer auf die anderen. Und er denkt sich, boah, sind die alle eklig, boah, brutal, boah, widerlich. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Da hat sich aber der Heiland gefreut und hat gesagt, Mensch, bin ich froh, dass ich dich hab. Die anderen sind Abschaum, aber du bist ein super Kerl. Du bist ein Kerl, du der schreikommende Himmel. Die anderen bleiben draußen. Ha, so einen Abschaum nehme ich nicht. Was sagt die Bibel? Was nichts ist vor der Welt, hat wer erwählt? Gott. Gott hat den Abschaum dieser Welt erwählt. Schaut euch doch nur mal die Bibel an, die ist doch von Versagern voll. Mose war ein Stotterer, Abraham ein Lügner, Jakob ein Betrüger, zeig mir doch mal einen, der toll war. David war ein Loser, alle haben sie komplett versagt. Alles Vollpfosten. Aber dann liest du Hebräer 11, da werden die alle wieder genannt als Glaubenshelden. Abraham, Mose, ja oder nein? Selbst die Hure Rahab wird als Glaubensheldin genannt im Neuen Testament. Gott sieht es anders als die Welt. Ich bin so froh, dass ich nicht so bin wie andere Leute. So doof, so kompliziert, so schwierig. Oh, der Trottel wieder, der kapiert nichts. Und die blöde Kuh meinem Arbeitsplatz. Alles muss ich der fünfmal erklären und die ist immer noch zu doof, die macht's immer noch falsch und so weiter. Leute, wer sich abends nicht gut fühlt, ist nicht die Doofe. Die ist doof. Die geht abends glücklich doof heim und morgens steht sie glücklich doof auf. Ja, die Doofen haben es leichter im Leben. Ich habe noch nie einen Doofen getroffen, der sich über den Atomkrieg Sorgen gemacht hat. Oh, wenn es knallt, dann knallt halt. So reagieren die Doofen. Wir sitzen abends zu Hause, gucken die Nachrichten. Oh, der Putin, der ist stinksauer. Der drückt aufs Knöpfle. Oh, da ist alles vorbei. Morgen wollte ich Rasen mähen. Ha, dann ist der Rasen weg, der ist abgebrannt. Ha, das ist aber schlecht. Ich rufe mal beim Putin an, sag, kannst du noch einen Tag verschieben, da ich will meinen Rasen mähen. Den Doofen ist das alles egal. Dass ich noch nicht so bin wie die anderen Leute, jetzt passt mal auf, wie ihr sie seht, die anderen. Räuber, ungerechte Ehebrecher. Und dann guckt er immer und entdeckt den Zöllner. Oh, oh, wie bei Louis Dauphiné. Kennt ihr noch die alten Filme? Oh, 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 was macht der hier? Oh, wo ist der Tempelwärter? Wer hat ihn reingelassen? Oh, wie kommt der in unseren Club? Geh mal in so einen elitären Club. Na, geht ja nicht. Geh mal in so einen Golfclub.
Wo ist denn der Ausweis? Du kommst da nicht rein. Das ist nur für reiche Leute, nicht für dich.
Oh, ich bin reich an Erfahrung, geht es nicht?
Nee, tut mir leid.
Wow, Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Merkt ihr, was Religion in den Menschen hervorbringt? Nicht Glauben, nicht Demut, nicht Barmherzigkeit, sondern einzig und allein nur Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit, nichts anderes. Wenn ich mich preise, wenn ich hinstehe und sage, oh, bin ich froh, dass ich Deutscher bin, ich habe so viele Begabungen und der Stelios, der alte Griech da, der kriecht nur rum, deswegen ist er ein Griech. Geiler Witz, Witzle gemacht und selber gelacht. Da kommt doch nichts bei raus. Was soll denn da rauskommen? Sobald du über andere negativ denkst, egal wie, und diese Gefahr ist immer da, komm, sei ehrlich, ihr seid alle begabt. Was du gut kannst, kann ich vielleicht nicht gut. Was ich gut kann, kannst du vielleicht nicht gut. Wenn ich jetzt dich meins machen lasse, denke ich, guck mal, oh, Wenn du ein Loch bohrst, dann bohrt man das im rechten Winkel. Vielleicht gehst du mit der Bohrmaschine hinten runter, weil die schwierig ist, und dann geht das Loch nach oben. Kann man auch machen. Ist kreativ. Aber ob das auch das Bild hält, weiß ich nicht. Da kann ich hinstehen und sagen, da kann ich jedes Mal, wenn ich Besuch bekomme, sagen, guck mal, wie der Trottel das Loch gebohrt hat. Selbstgerechtigkeit. Leute, das ist so gefährlich. Es ist so gefährlich. Und ich merke, wenn das in unserem Herz Raum gewinnt, es betrübt den Herrn. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, und ich hoffe für dich auch, als wenn ich spüre, dass Jesus betrübt ist. Es gibt Dinge, die betrüben dich, die betrüben mich vielleicht auch. Es gibt Dinge, die betrüben mich, dann betrübt es dich vielleicht auch, wenn wir drüber reden. Aber das Schlimmste von allem ist, wenn ich den Herrn betrübe oder ich spüre, ich habe den Heiligen Geist betrübt. Ist das möglich? Absolut. Absolut, Leute, absolut. Und es ist so gefährlich, selbstgerecht zu werden. Wisst ihr, und der Vater liebt uns so sehr, dass er uns solche Botschaften gibt, die uns frei machen. Das ist keine Verdammungsbotschaft heute Morgen, sondern es ist eine Botschaft, die dich frei macht. Vielleicht wirst du die Woche eine Situation erleben, ich habe sie vorhin erlebt und habe gedacht, und es sagt der Heilige Geist, siehste Thomas, genau über das predigst du heute. Genau, ich habe mich voll erwischt, voll mit jemandem, wo ich gedacht habe, mehr erzähle ich jetzt nicht. Und dann sagt der Heilige Geist, genau das ist dein Thema nachher. Weil mir geht's auch manchmal so, wenn ich predige, denke ich, für wen ist das heute? Nicht oft, aber manchmal. Und es ist immer gut, wenn du sagst, Herzelein, halt mal die Schnauze. Es geht nicht um dich heute, es geht um das Wort und um die Leute. Amen. Und es ist gut so. Und natürlich ist jede Predigt auch für dich selber. Ich werde jede Woche, in der laufenden Woche, predige ich über Glauben, ist mein Glaube die Woche danach angegriffen. Predige ich über Gnade, fühle ich mich gnadenlos. Predige ich über Erweckung, habe ich keine Lust, mit den Leuten zu reden. Versteht ihr? Predige ich über Finanzen, kriege ich wieder eine Rechnung. Predige ich über Versorgung, kriege ich wieder eine Rechnung. Das ist normal. Weil der Teufel sagt, na, dir werde ich es zeigen. Hast du letzte Woche eine Botschaft über Glauben gehört? Warum habt ihr vorhin so viele gestreckt mit den Angriffen? Damit es sofort die Botschaft, sobald das Wort gesät ist, kommt der Teufel und will es rauben. Steht es im Wort? Hat es Jesus gesagt? Ja. Das ist normal, Leute. Müsst euch darauf einstellen. Ich bete manchmal Sonntagabend, sage danke, Herr, für das Wort heute. Und nächste Woche wird gut sein. Es wird keine Rechnung kommen. Es wird kein Angriff kommen. Halleluja. Manchmal vergesse ich es und dann erinnert mich der Herr wieder. Aber ich bin lieber dem Teufel einen Schritt voraus, als dass ich dauernd hinterherlaufe. Amen. Halleluja. Ist Gott gut? Hat er gute Pläne? Jetzt pass auf, jetzt zählt er auf, jetzt zählt er dem Herrn auf, wie gut er ist. Vers 12. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Den Zehnten geben. Den Zehnten geben ist gut. Ist Gesetz. Ist gut, wenn du Gott was gibst. Aber wenn du es ohne dein Herz tust, sondern nur aus dem Verstand, hat Gott daran Freude? Wenn ich nachher sage, ich gehe nachher essen. Heute ist der Stelios dran. Stelios, ich lade dich nachher zum Essen ein. Ist das okay für dich? Ich zahl's dann. Ah, okay. Nee, kannst du raussuchen, was du willst. Was, Rostbraten? Oh, nee, ist okay, mach mal. Wird er gerne mit mir essen gehen? Wird er sich den Rostbraten mit Genuss reinziehen? Oder wird er da sitzen und mit jedem Bissen mir genau hinterher gucken, wie ich da denke, Leute, das ist doch nicht mit dem Herz, das ist doch Show. Dann lad doch den Stelios nicht ein. Geh mal zum Herrn und sag, Herr, ich möchte gern, aber ich merke, ich kann nicht, weil ich geizig bin, weil ich verklemmt bin, weil ich bockig bin, weil ich bin. Aber die Religiösen machen es trotzdem. Stelios, mein Guter, oh, ich habe so einen Eindruck heute. Soll dich zum Essen einladen, was sagst du denn jetzt? Ich bin ein toller Typ, ne? Und stell dir vor, du darfst das sogar raussuchen, was du willst. Ich hab so Leute schon in meinem Leben, ich kann sie nicht mehr ertragen. Ja, geh selber essen und lass mir mal Ruhe. Ja? Ein Butterbrot, haben wir neulich gelesen, in Frieden ist besser als ein Braten. War das, glaube ich, Donnerstagabends haben wir das gelesen. In Sprüche steht es, musst du mal selber rausfinden. Ein Butterbrot, ein bisschen Brot, in Öl getunkt, im Frieden ist besser als ein Riesenbraten im Streit. Die Bibel weiß schon alles, gibt für alles einen Vers. Und hier, er gibt, weil er muss, nicht weil er will. Weil es das Gesetz, die Religion vorschreibt zu geben. Deswegen gibt er. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Der verstanden hat, ich gebe einen Samen, er wird begossen und ich werde ernten. Wenn du aus Religion gibst, dann bist du immer am Rechnen. Das ist nicht im Glauben geben. Im Glauben geben heißt, die Linke weiß nicht, was die Rechte tut. Ich gebe es im Glauben, ich gebe es und lasse es los und ich grab's nicht mehr aus. Ich faste zweimal in der Woche. Glaubt ihr, dass das Gott gefällt? Wenn jemand fastet, weil er muss? Wenn ich heimkomme und meine Frau sagt, Schatz, ich habe da was gekocht, weil ich weiß, dass du Hunger hast. Guten Appetit. Ich weiß nicht, ob mir das schmeckt. Wenn ich heimkomme und sage, Schatzi, ich habe dein Lieblingsessen gemacht, dann mache ich, ah, oh, ha, 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 ha. Ihr wisst ja, wie eine gute Ehe funktioniert. Hab's euch schon zigmal gesagt, ne? Der Mann will jeden Tag ein gutes Essen, dann ist er zufrieden und die Frau will jeden Tag hören, dass sie die Schönste auf der Welt ist. Wenn ihr das pflegt, habt ihr niemals Ehestreit. Ihr habt niemals, das ist ein Grundprinzip. Natürlich gibt's noch andere Dinge, die wichtig sind dafür. Aber wenn deine Frau weiß, sie ist die Number One in deinem Leben, die fühlt sich toll. Und wenn du ein gutes Essen kriegst, ein Mann, der gut gegessen hat, wenn du was von deinem Mann willst, mach ihm was Gutes zu essen und wenn er gegessen hat, dann fragst ihn gleich. Da kann er Nein sagen. Probier's aus, funktioniert. Und wenn du deiner Frau gesagt hast, oh Schatzi, du bist mein Babe, dann steht sie da, ja, Schatzi, was willst du morgen essen? Das Leben ist so einfach, oder? Halleluja. Von allem, was ich einnehme, gebe ich den Zehnten. Wisst ihr was? Das ist Leistung statt Gnade. Er hat nicht verstanden, dass Gnade aus Gnade geben. Herr, du hast mir gegeben, ich gebe. Umsonst haben wir empfangen, umsonst gehen wir weiter. Ja, das ist Gnade. Du weißt, der Herr hat mir vergeben, ich vergebe meinen Schuldigern. Der Herr hat mich erlöst, ich will, dass meine Familie erlöst wird. Auch wenn sie gegen mich gehen, mich verarschen, weil ich Christ bin, Witze reißen auf dem Familienfest, lass sie doch. Die wissen's doch nicht besser. Die haben doch eine andere Software wie du. Die fährt morgens hoch, die weltliche Software, die kann nicht anders als weltlich zu sein. Aber wenn du deine Software hochfährst, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, und die Software immer läuft, glaub mir, irgendwann kommen sie sagen, hey Thomas, ich habe echt gedacht, du bist ein Spinner, aber irgendwie jetzt bist du schon, wie lang bist du jetzt Christ? Wie lang, wie heißt das? Bekehrt. Du hast dich bekehrt, gell? Ja, okay. Muss man das? Ja, und jetzt bist du schon 10 Jahre mit dem Herrn. Ja, irgendwie habe ich immer gedacht, du fällst wieder ab davon. Aber jetzt so nach 10 Jahren irgendwie denke ich mir, krass. Und bei dir, ey, man hört ja gar keine Skandale mehr und immer bist du irgendwie fröhlich, hast ein Lächeln im Gesicht. Warum? Warum? Jetzt ist die Türe auf. Jetzt war das Schnitzelklopfen am Ende. Jetzt kommen sie langsam und fragen. Ich sag immer zu Frauen, deren Männer nicht bekehrt sind, rede nicht zu viel, leg keine Traktate und keine Bibeln auf die Toilette. Dein Mann wird es nicht lesen, es wird ihm auf die Nerven gehen. Laber ihn nicht voll, lass nicht Lobpreismusik laufen, wenn er nach Hause kommt. Er will das alles nicht, weil er hat eine andere Software wie du. Geh du mit gutem Beispiel voraus. Paulus schreibt darüber und sagt, ihr Frauen, gewinnt eure Männer durch euren vorbildlichen Wandel. Sei liebevoll, koch ihm was Gutes. Ach, das hatten wir schon. Genieß die 3 Buchstaben mit deinem Mann. Ja, das Leben kann einfach sein. Man kann es auch kompliziert machen. Und die kleinen Dinge, sag mal ja, geh mal mit ihm. Ich habe mal mit einer Frau.
Mein Mann geht jeden Sonntag zum Fußballspielen. Der geht nicht mit in die Gemeinde.
Sei, wie soll er denn in die Gemeinde mit? Das versteht doch der gar nicht. Fußball ist sein Gott. Sei, geh du mit ihm auf den Fußballplatz. Nimm dir 2 Mal im Monat frei von hier, geh mit ihm auf den Fußball. Nee, das mache ich nicht. Sei gut, dann lösch es. Monate später kam sie. Ja, wir sind kurz vor der Scheidung. Sei, du bist doch selber schuld, habe ich dir doch gesagt. Geh doch mal mit deinem Mann mit. Und du hast dann ein gutes Argument zu sagen, geh doch mal mit in die Gemeinde. Ich war doch jetzt auch schon 4 Mal bei dir am Fußball dabei. Gut, dann probiere ich das auch. Und tatsächlich, stellt euch vor, was passiert ist. Aber das gefällt Gott nicht, wenn ich 2 Mal im Monat nicht komme. Sag ich, aber vielleicht gewinnst du deinen Mann. Das gefällt Gott aber dann sehr gut. Und dein Leben macht es viel leichter. 13. Schauen wir uns mal an. wie der Zöllner drauf ist. Der Zöllner aber stand von ferne. Der hat sich gar nicht näher herangetraut. Der hat gesagt, so in der Nähe vom Tempel ist ganz gut. Die konnten noch sehen, wo er da genau stand, wissen wir heute nicht. Aber er stand ein Stück von ferne. Wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel. Der hatte eine gesunde Scham. Es war nicht verkehrt, es war gesund. Er schämte sich für sich selber. Und das Gute ist, er ist nicht in Selbstmitleid oder in irgendwas abgerutscht, wo die meisten abrutschen. Die meisten Menschen rutschen ab in Selbstmitleid. Alle sind blöd, die ganze Welt ist blöd. Unsere Regierung ist blöd, Deutschland ist blöd, meine Nachbarn sind blöd, mein Chef ist blöd, meine Frau ist blöd, meine Kinder sind blöd, weil die sind so wie ich. Alles ist blöd. Aber er hier geht trotzdem zum Haus des Herrn. Und er traute sich kaum, seine Augen zum Himmel zu heben, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Wow, das ist mal eine Einstellung, hä? Er sagt einfach nur, Gott sei mir gnädig. Er wusste, hey, aus Leistung kann ich nicht, Religion kann ich nicht, meine Herkunft ist nicht gut, ich arbeite für die Besatzer, ich habe einen komischen Job. Alles bei mir ist komisch. Ich kann auf nichts mich berufen. Seht ihr die zwei konträren Welten? Und Jesus erzählt dieses Gleichnis. Der eine, der scheinbar Gott kennt, religiös aufgewachsen ist, vielleicht eine angesehene Familie in der Stadt. Und er steht dahin und sagt, Gott, bin ich froh, dass ich nicht so bin wie die anderen Idioten. Ich sag's mal auf Neudeutsch. Und auch noch wie der da drüben, der Zöllner. Keine Ahnung, was heute ein verachteter Job ist. Vielleicht ein Zuhälter, wo da steht oder weiß nicht, was sonst noch so gibt. Und hier, der ist aus einem ganz anderen Holz. Hey Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich glaube, alles, was Jesus erzählt, in so Gleichnissen ist wirklich passiert. Ich glaube, die beiden Menschen gab es in echt. Jesus hat es gesehen und erzählt es. Ich glaube das. Ich glaube nicht, dass Jesus sich je eine Geschichte ausgedacht hat, sondern dass er erzählt von dem, was er jemals gesehen hat. Ob er noch im Himmel war oder schon hier. Ich sage euch, sagt Jesus, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, der Zöllner. Der Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. War der ab dem Moment kein Zöllner mehr? Er war immer noch Zöllner. Er war immer noch ein Zöllner. Jesus hat nicht gesagt, sei kein Zöllner mehr. Religion sagt dir, bevor du gerecht wirst, darfst du kein Zöllner mehr sein. In manche Kirchen darfst du nur rein, wenn du erstmal in die Kirche eintrittst. Du musst erst bei uns Mitglied werden, dann darfst du rein. Die Religion will immer, dass du zuerst gerecht wirst, dann darfst du kommen. Und wehe, du erfüllst die Standards nicht, gehörst du nicht dazu. Jesus sagt hier etwas, was eigentlich sogar gegen das Gesetz ist, wenn man es genau nimmt. Aber Christus wusste, dass er am Kreuz bezahlen wird für diesen Zöllner. Vom Gesetz her kann man niemand freisprechen von seinen Sünden. Das haben sie Jesus dauernd vorgeworfen. Wie er sagt, geh hin, geh in Frieden, deine Sünden sind dir vergeben. Hat er das zu mehreren Leuten gesagt? Die haben sich wieder, wie kann, nur Gott kann Sünden vergeben. Ja, er steht vor dir gerade. Aber sie waren zu doof, sie waren zu verblendet in ihrer Religion. Jesus entsprach überhaupt nicht ihrer Vorstellung, wie der Himmel, der Heiland des Himmels, der Messias kommen wird. Sie dachten, er kommt in den Palast des Herodes. Die Sterndeuter gingen auch dahin und sagen, wo ist denn der geborene König der Juden? Sie dachten immer, irgendwo, der kommt aus dem Palast, er wird herrschen, er wird eine Armee mitbringen, er wird die Römer vertreiben oder besiegen. War so Jesus? Nein, er war komplett anders. Deswegen verstanden sie ihn nicht. Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, jener nicht. Und jetzt kommt der Schlüssel, der Satz der Sätze. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Seht ihr das? Das ist eine Herzenshaltung, hat mit Religion nichts zu tun. Religion wird dich niemals zum Punkt führen, wo du dich erniedrigst. Sie fordert von dir. Ihr wisst ja, wenn du beim Papst eine Audienz bekommst, musst du seine Hand küssen. Tust du das nicht, wird im Vorfeld geklärt, da bekommst du keine Audienz. Und wenn du die Hand küsst, weil er ist ja der Stellvertreter Gottes auf Erden, der zweite Christus, wenn du so willst. Aber wenn du seine Hand küsst, bedeutet das, du unterwirfst dich der heiligen römischen katholischen Kirche. Verstanden? Leute, das ist heftig. Das muss man wissen, sonst funktioniert es nicht. Also der Papst fordert von dir komplette Unterwerfung, was nichts mit Demut zu tun hat, sondern es ist eine erzwungene Unterwerfung. Hat Jesus das gemacht? Lesen wir das im Wort, dass wenn Menschen zu Jesus kamen, sie mussten auf die Knie vor ihm. Sie mussten seine Hand küssen. Lesen wir das? Lesen wir nicht. Also hat es nichts, Religion hat nichts, aber auch gar nichts mit Jesus und mit der Bibel zu tun. Okay, 4 Punkte gebe ich euch mit zum Schluss. Es geht nicht darum, wie wir sind. Er dachte, wie er ist und er meinte, das wär's. Es geht darum, was Gott sagt, wie wir sind. Das ist der Schlüssel. Punkt 2, es geht nicht darum, was wir leisten. Er dachte, er leistet, er tut und Gott ist jetzt happy. Nee. Es geht darum, was Jesus geleistet hat. Wir gehen aus der Sicht, die neue Schöpfung geht aus von dem vollbrachten Werk am Kreuz. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Davon gehen wir aus. Leute, es ist so immens wichtig. Sonst kommst du vielleicht wieder in so ein Leistungsdenken rein. Oder du denkst die Woche, wenn es dir nicht gut geht, deine Emotionen angegriffen, oh, ich muss mehr beten, oh, ich muss mehr fasten. Pass auf, das ist ganz gefährlich. Wenn du aus irgendeinem Leistungsdenken betest und fastet, bist du in die Religion gerutscht. Paulus geht sogar so weit und sagt, wenn ihr wieder das Gesetz erfüllen wollt, fallt er aus der Gnade. Leute, ist wichtig, oder? Alles ist nur eine Entscheidung entfernt. Such dir jemanden, der mit dir betet. Bete zu zweit, das haben wir letzte Woche geklärt. Such dir jemanden, ruf an, sag du, ich habe so Verdammungsgefühle oder was auch immer. Dann betet miteinander. 1.000, 2.000, 10.000. Punkt Nummer 3. Es geht nicht darum, wer wir meinen, wer wir sind. Es geht nicht darum, was irgendein Mensch meint, wer er ist, wo die Herkunft ist, seine Ausbildung und so weiter. Das ist vor Gott null und nichtig. In dieser Welt ist es der Hammer. Geh wohin und sag, ich bin der Herr von Bauer. Oh, der Herr von Bauer. Das interessiert Gott überhaupt nicht. Diese Titel haben Menschen gemacht, nicht der Herr. Punkt 4, es geht nicht um unsere Herkunft, habe ich gerade schon gesagt. Es geht darum, wo wir im Geist hineingeboren wurden. Verstanden? Wir sind die neue Schöpfung in Christus. Dein Name steht im Buch des Lebens. Nur das zählt vor Gott. Es zählt keine natürliche Herkunft. Okay, zum Schluss, unser Weg oder Gottes Weg ist eine tägliche Herausforderung mit aller Kraft und mit allen Entscheidungen, die wir treffen. Je mehr wir bei Christus sind, desto leichter fällt uns, Christus Entscheidungen zu treffen, auch ohne Gebet, ohne zu fragen, weil wir wissen, wenn mich heute jemand fragt, was gefällt deiner Frau? Ich weiß es genau. Wenn ich mit meiner Frau Klamotten shoppen gehe, ich bringe ihr 10 Teile, sie probiert 5 Teile an, die sie sich rausgesucht hat. Von den 5 ist meistens 5 nichts. Stimmt's, Bärbel? Und von meinen 10 kauft sie 3. Warum? Weil ich besser bin wie sie? Weil ich den besseren Geschmack habe? Nein, ich kenne meine Frau, ich kenne ihre Größe und ich weiß, was ihr steht. Und wenn mich jemand fragt, was ist deine Frau gern, muss ich nicht nachdenken. Was ist deine Frau ihre Lieblingsfarbe, muss ich nicht nachdenken. Was ist deine Frau ihr Lieblingsparfüm, muss ich nicht nachdenken. Was mag deine Frau, was mag sie nicht, muss ich nicht nachdenken. Ich weiß es. Warum? Weil ich sie kenne. Weil ich über Jahre sie kennengelernt habe. Leute, im Geist ist es genau dasselbe. Je länger du mit Jesus gehst, je besser du ihn kennst, musst du nicht nachdenken, gefällt es Gott nicht. Ist es okay, ist es nicht? Du weißt es einfach. Du musst nicht mal beten und sagen, Herr, Ich habe Christen kennengelernt, mit dem war ich im Supermarkt gestanden, ohne Flachs. Da stehen die vom Regal. Herr, welchen Joghurt soll ich heute kaufen? Erdbeer oder Zitrone? Dann lache ich meistens, weil ich denke, der Witz ist gut, ne? Und dann siehst du an ihrem Gesichtsausdruck, dass das ernst ist. Dann denke ich so, ich meine, heute habe ich keine so Leute mehr um mich rum, aber früher. Was ist dein Problem? Was stimmt mit dir nicht? Gott ist es völlig egal, ob du Erdbeer oder Zitronen oder Schokojoghurt isst oder sonst was. Kauf dir alle 3 und Mann. Also, die Frage heute Morgen für uns und ist die Antwort, die du dem Herrn geben kannst. Selbstgerechtigkeit oder die Gerechtigkeit aus Gott? Das ist wichtig für uns, dass wir aus der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, leben und nicht aus Selbstgerechtigkeit, nicht komisch werden, nicht über andere richten und nicht irgendwie, ja, so eine Haltung einnehmen wie dieser Pharisäer. Wir lesen alles in der gesamten Bibel aus der Sicht der neuen Schöpfung. Wir sind keine Pharisäer, aber wir müssen aufpassen, dass dieser Geist nicht andockt. Manchmal ist es leicht, wenn man gut singen kann und jemand singt nebendran im Lobpreis und er kann nicht so gut singen. Es ist so leicht, dass man sagt, oh. Ich habe mich heute durch den Lobpreis gequält, Bruder. Schwester XY stand neben, haben voll ins Ohr gesungen. Das ist Pharisäer. Zöllner wäre vielleicht, oh Herr, salbe ihre Stimme. Schenk ihr eine schöne Stimme. Kann man das beten? Ja, ist doch nicht verkehrt. Die wird nicht sagen, hat da jemand gebetet letzte Woche? Ich habe plötzlich eine schöne Stimme. Das ist mir aber unangenehm. Nee, die wird sich freuen, oder? Vater, ich danke dir für das Wort. Danke, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns führst von Freiheit zu Freiheit, von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg, von Veränderung zu Veränderung. Papa, ich bete, dass das Wort heute nicht leer zurückgeht, sondern dass es das vollbringt, wozu du es ausgesendet hast. Danke auch für jeden Zuhörer im Internet, für die, die die CD bekommen. Danke, Jesus, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und wir nehmen heute Morgen Kraft von dir, um frei zu sein vom Pharisäertum, frei zu sein von diesem Geist, der richtet und ja beurteilt und verurteilt. Wir wollen wirklich in deiner Gnade sein, in deiner Liebe sein, nicht vergessen, dass du den Preis am Kreuz für uns bezahlt hast. Wir wollen nicht vergessen, dass wir sagen dürfen, aber lieber Vater, dass wir frei und erlöst sind, weil du es am Kreuz für uns erkauft und erwirkt hast. Und danke, dass du uns in unserer Schwachheit hilfst und uns nicht verlässt noch versäumst. Halleluja. Amen. Halleluja.